Die Kinder vom Leserhof, Kapitel 6. Noch höher auf dem Berg. Es waren nun 3 Wochen vergangen, seit Vinzi beim Vetter angekommen war. In diesen Tagen erschien, von Leuk heraufkommend, ein guter Bekannter von Vinzis Vater und brachte Grüße von diesem und der Mutter an den Vinzi und an den Vetter und seine Familie. Er hatte Geschäfte unten in Domo und wollte auf dem Rückweg wieder bei Lorenz Leser einkehren. Denn er hatte Vinzis Vater und erst recht der Mutter versprechen müssen, Bericht von dem Buben zu bringen, wie er das Leben auf dem Berge annehme und wie er sich gegen den Vetter und seine Familie verhalte, ob er sie auch nicht mit seinem schweigenden und unachtsamen Wesen belästige. Über das Heimkommen des Buben sollten der Vetter und die Base entscheiden. Sobald sie für gut finden würden, ihn heimkehren zu lassen, möchten sie ihn nur einem Begleiter mitgeben oder berichten, dass sie unten in Leuk dafür sorgen sollten. Der Mann wollte in 5 oder 6 Tagen wieder zurück sein. Es war jetzt der 5. Tag, dass der Mann dagewesen und in das Tal hinabgereist war. Lorenz trat eben in die Stube ein, wo seine Frau den Tisch zum Abendessen hergerichtet hatte. »Der von Leuk kommt heute nicht mehr, er wird morgen kommen«, sagte Lorenz. »Wir wollen Ihnen drunten auch recht ausdrücklich sagen lassen, welch eine Freude wir an Ihrem Buben haben.« »Das wollen wir«, stimmte seine Frau bei. »Gerade jetzt habe ich überdenken müssen, warum Sie uns wohl den Buben heraufgeschickt haben. Einen solchen würde ich sicher daheim behalten. Sonst tut man doch so etwas, wenn einer nicht ganz so ist, wie er sein sollte. Aber der Vinzi ist ja ein Bub wie kaum einer. Seit der in unserem Hause ist, meine ich manchmal, ich kenne meine eigenen Buben nicht mehr. Da ist der Rusli, den musste ich sonst jeden Morgen unter großem Geschrei und Kämpfen an den Brunnen schleppen, und bei dem Waschen schrie er wie ein Gespießter, und jetzt läuft er, sobald er aus dem Bett ist, eilig zum Bach hinunter, dem Heuschober hinüber und meint, dort sei's eine Freude, sich zu waschen, weil der Vinzi sich dort wäscht und es mit Freuden tut. Und nicht ein einziges Mal kommt mir der Rusli mehr mit Heulen heim oder Klagen, dass man meinen muss, sie haben ihn fast umgebracht. Und sag ich dann, wie kommt's, dass du jetzt so vernünftig und ohne Krächzen heimkommen kannst? So sagt er, der Fatz darf mich nicht mehr hauen, weil es der Vinzi mit mir hält. Und sag ich dann zum Fatz, wie kommt es, Fatz, dass du nun den Rusli in Ruhe lassen kannst? So sagt er, jetzt hält ihn der Vinzi in Ordnung, dann ist das andere nicht nötig. Es ist mir ja auch lieber so, sagt er dann ganz verständig, der Vinzi soll nur bei uns bleiben. So etwas hätte ja der Fatz früher nie gesagt, das Hauen war ihm doch immer das Liebere. Und dass unser Jos eine so schöne Stimme hat, hätten wir auch nie gewusst, wäre der Vinzi nicht mit seiner Musik bei uns eingezogen, fuhr die Frau fort. »Und wie schön es jetzt jeden Abend bei uns ist, das kann ich manchmal selber kaum glauben. Da hat man seine Ruhe den ganzen Abend lang und hört die schönsten Gesänge dazu. Ich glaube, diese Musik hat sie alle 3 so bezähmt, dass man sich nur fragen muss, sind das auch die gleichen Buben?« »Jetzt will ich nur noch eins sagen. Warum hat dein Vetter den Buben hier heraufgeschickt und hat ihn nicht lieber bei sich behalten?« »Seine Frau hat's sicher nicht gewollt, das kann ich schon erraten. Jetzt sag, was meinst du?« »Das ist sicher, dass der Vinzenz Leser etwas Gutes mit seinem einzigen Sohn im Sinne hatte, das kannst du glauben«, erwiderte der Mann. »Aber ich habe mich auch gefragt, was es sein sollte, und habe nichts finden können.« Am anderen Tag kam der Mann von Leuk aus dem Tal herauf. Lorenz Leser stellte ihm ein Glas Wein vor und setzte sich zu ihm. »Was habe ich nun zu berichten?« fragte der Mann. »Sagt meinem Vetter Vinzenz, dass hier alles in der besten Ordnung ist«, begann Lorenz, »dass sein Bub lustig ist und singt und pfeift wie ein Vogel im Hanfsamen und wir alle mit ihm. und dass wir ihn gern haben, als wäre er einer der unseren«, fiel hier die Frau ein, »und dass wir ihn sicher hier behalten und nicht fortlassen bis zum allerletzten Herbsttag.« »Ja, und sagt meinem Vetter«, setzte hier der Mann wieder ein, »wenn er den Buben bei uns überwintern lassen will, so sei es uns noch lieber, und belästigt habe er nicht einen auf dem ganzen Berg, dagegen manchen fröhlich gemacht.« »Das wird Vinzenz Leser gerne hören, ich will alles recht berichten«, sagte der Mann. »Nun sollte ich Frau Leser auch noch berichten, wie der Bub aussähe, die will alles so genau wissen, der wird nun aber gar nicht zu sehen sein.« »Nein, von 6 Uhr morgens bis um 6 Uhr am Abend sind die Buben alle miteinander auf der Weide und singen und pfeifen und wollen's gar nicht besser haben«, sagte Lorenz. »Das wird wohl meinem Vetter recht sein, lieber, als wenn ihr den Buben daheim getroffen hättet.« »Und der Base sagt, dass sie gar nicht zu sorgen brauche«, fuhr die Frau fort. »Ihr Bub sähe so frisch und sauber aus wie eine Bachforelle, und wenn es anders kommen sollte, so wär ich auch noch da und sähe zu ihm wie zu einem eigenen.« »Jetzt ist's gut«, sagte der Leukerbote befriedigt und machte sich nun auf den Weg, froh, dass er solche Nachrichten für die Frau Stephane mitbringen konnte. Denn sie hatte ihm eindringlich anbefohlen, nach allem zu fragen, was er nicht so recht behalten konnte. Aber nun hatte er ja die besten Berichte über alles abzugeben, Gefragtes und Ungefragtes. Wie er versprochen, hatte Vinzi dem Jos eine schöne Pfeife und auch dem Fatz eine geschnitzt, und die beiden hatten sich schon in solchen Feuereifer hineingespielt, dass nichts mehr als Unterhaltung bei ihnen galt als ihre Pfeifen. Dass Vinzi ganz anders als sie spielen konnte, hörten sie beide recht gut, und ihm abzulernen, wie er es machte, und es ihm gleich zu tun, war nun der höchste Wunsch der beiden. Sobald man am frühen Morgen auf der Weide angekommen war, ging das Pfeifenspiel los, und solange das ruhige Weiden der Kühe fortdauerte, wurde ununterbrochen mit dem größten Feuereifer fortgefahren. Da aber Jos und Fatz die Anführer der ganzen Hirtenbubentruppe von ringsherum waren und da sie nun gar nicht mehr auf den anderen Weiden erschienen, sammelte sich nach und nach die ganze Schar auf ihrem Platz und der musikalische Eifer der beiden wurde ansteckend. Jeder wollte sein Talent zum Pfeifenblasen auch versuchen und jeder dachte, er könne sicher Vinzis Spiel besser nachahmen als die anderen. Daran waren sie alle einig, dass er es ganz anders könne als alle anderen und die gleiche Pfeife, die eben einer von ihnen geblasen hatte, einen ganz neuen Ton von sich gab, sobald Vinzi hineinblies. Wenn so eine Zeit lang die Pfeifen durcheinander in den mannigfaltigsten Tönen gewimmert, gebrummt und gekreischt hatten, dann riefen die Pfeifer wieder vereint nach dem Vinzi, dass er komme und ihnen vorspiele, damit sie sähen, wie er's mache. Dann kam der Vinzi heran und spielte willig, so viel sie wollten, und alle drängten sich dicht um ihn herum und schauten ihm mit der größten Spannung auf die Finger. Da kamen die Melodien wie von selbst heraus. Vinzi ließ nur ganz leicht seine Finger über die Löcher hüpfen, und es sah so einfach aus, dass jeder dachte, jetzt könne er's sicher, und jeder gern zuerst wieder versuchen wollte, wie er's nun herausbringe. Wenn es dann auch keinem gelang, wie er meinte, so dachte doch jeder, wenn er nur eine eigene Pfeife hätte, so wollte er es wohl erlernen. Aber jetzt konnte ja einer kaum für ein paar Minuten eins der seltenen Instrumente bekommen, denn immer verlangten schon wieder 10 andere danach. So kam einer um den anderen zu Vinzi und fragte, »Was muss ich dir geben, wenn du mir auch eine gute Pfeife schneidest?« Und Vinzi antwortete immer bereitwillig, »Ich will dir schon eine Pfeife schneiden, du brauchst mir nichts zu geben, aber ein wenig warten musst du, ich habe schon mehrere versprochen.« Der Vetter hörte es gern, wenn am Abend seine Buben erzählten, nun kämen alle Hirten von allen Weiden bis zum Hospiz hinauf zu ihnen auf ihre Weide um des Pfeifenspiels willen. Sie wollten es alle hören und erlernen, und nun gelte gar keine andere Lustbarkeit mehr als nur das Musikmachen. Unter der Hirtenschar waren 10 oder 12, die man die Türmler nannte. Vinzi wusste nie recht, wie viele ihrer waren. Vinzi hatte zuerst geglaubt, die Türmler seien eine Brüderschar, dann hatte er gemerkt, dass sie Vettern untereinander waren, von dreierlei Haushaltungen stammend. Er hatte schon an 2 Türmler Pfeifen abgegeben, denn die hatten ihn besonders gedrängt. Aber der schwarze Vereli, so genannt um seines schwarzen, wolligen Haares und der dunklen Hautfarbe willen, bat so eindringlich und mit solchem Verlangen um eine so herrliche Schalmei, dass Vinzi nicht widerstehen konnte und ihm gleich eine verfertigte. Dankend und jauchzend rannte der schwarze Vereli mit seinem errungenen Schatz davon. Am folgenden Tag erschien er wieder und kam eilig zu Vinzi herangelaufen. »Ich habe dem Großvater die Pfeife gezeigt und habe ihm vorspielen müssen. Und dann hat er gesagt, ich könne es nicht. Und dann habe ich gesagt, aber du könntest es wie kein anderer. Und dann hat er gesagt, du sollest bald einmal zu ihm kommen. Du müsstest ihm etwas vorspielen. Das muss ich dir berichten. Komm bald, komm morgen«, rief der Vereli noch schnell zurück und rannte schon davon. »Zuerst muss man es dem Vetter sagen. Wenn er ja sagt, wohin muss ich dann kommen?«, rief Vinzi dem Forteilenden nach. Er erhielt keine Antwort mehr, der Vereli war schon weit weg. »Zu den Türmlern hinauf musst du«, bedeutete ihm Rusli, der unzertrennlich von Vinzi immer in seiner nächsten Nähe war und die Aufforderung mit angehört hatte. »Ich weiß doch nicht, wo die wohnen«, entgegnete Vinzi. »Im Turm natürlich«, sagte Rusli. »Oh, so heißen sie darum, die Türmler«, rief Vinzi aus. »Ja, natürlich«, fand Rusli. Nun stieg der alte, graue Turm vor Vinzis Augen auf, den er schon auf seiner Heerreise erblickt hatte. Am Abend erzählte er dem Vetter, was der schwarze Vereli ihm berichtet hatte, und fragte, was er tun solle. »Gleich morgen nach dem Turm hinaufgehen«, sagte der Vetter. »Der Großvater sei der älteste Mann auf dem ganzen Berg, dem müsse man tun, was er begehre.« »Von wem dort oben ist er der Großvater?«, fragte Vinzi. »Von allen denen, die man die Türmler nennt«, antwortete der Vetter. »Und dann noch von einer großen Schar anderer, die daheim bleiben. Denn nur die Buben, die den Sommer über das Vieh hüten müssen, kommen herauf. Er ist eigentlich Ur- oder auch der Ur-Urgroßvater von ihnen, aber das wäre zu weitläufig, ihn so zu nennen. So heißt er bei allen Verwandten auf dem ganzen Berg der Großvater. Wenn seine Enkel und Urenkel alle zusammen wären, gäbe es eine ganze Herde.« »Ja, und der ärgste von allen ist der schwarze Vereli«, setzte Fatz hinzu. Am anderen Morgen, als die Buben mit ihrer Herde ausziehen wollten, sagte der Vetter zu Vinzi, »Geh du nun gleich hinauf zum Turm, der Großvater ist schon auf. Mit dem ersten Strahl der Sonne sitzt er schon auf seinem Bänklein am Turm und sonnt sich dort bis zum Abend. Du musst dich dann mit dem Heimkommen nach dem Alten richten. Solang er dich oben haben will, musst du bleiben.« Nun zogen sie aus. Rusli blieb wie immer mit Vinzi ein wenig hinten nach. Er hatte des Vaters Worte aufmerksam zugehört. »Du musst bald wieder heimkommen«, sagte er jetzt. Nun war man beim Weideplatz angelangt. Die Vettern trieben ihre Herde rechts von der Straße ab gegen die Lärchenbäume hin. Vinzi setzte seinen Weg fort, die wiederholten Rufe der 3 »Komm bald zurück!« immer wieder mit dem Schwingen seiner Mütze beantwortend. Vinzi war so wohl zumute wie noch nie. Vom blauen, wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne über die grünen Weiden und die Felsenberge drüben, auf denen die dunklen Tannen in dem hellen Himmel ihre Wipfel zeichneten. Es wurde immer schöner. Jetzt trat der hohe Schneeberg zwischen den dunklen Waldhöhen ganz heraus, so groß und mächtig mit der schimmernden Schneekrone. Und jetzt, wie wunderbar, da kam silbern leuchtend im Morgenlicht ein breiter Strom vom Himmel nieder über den ganzen Berg herunter, ohne Rauschen, ohne Bewegung. Das war der große Gletscher. Vinzi musste wieder stehen bleiben. Der Anblick wurde immer noch wunderbarer. Dass es hier oben so schön sein konnte, davon hatte er keine Ahnung gehabt. Dort über die hohen Felsen kam weiß aufschäumend und tosend ein Wasserfall heruntergestürzt und drüben noch einer. Da und dort sprangen die sprudelnden Bergbäche von den Felswänden nieder und eine so frische, herrliche Luft strömte ihm hier entgegen, dass er wieder still stehen und sie in langen Zügen einziehen musste. Aber was war denn das rotglühende Feld, das dort drüben weithin über den Berghang sich ausbreitete? Das musste er sehen. Nun lief er zu. In der leichten Luft ging es bergan, als hätte Vinzi Flügel, er merkte gar nicht, wie die Straße stieg. Von Zeit zu Zeit verschwand der rote Berghang, wenn die Straße eine Biegung machte, dann stand er wieder da in der hellen Sonne, immer näher, immer leuchtender. Mitten in der Talmulde erhob sich ein grauer, steinerner Turm. Ja, das war der alte Turm, den er auf seiner Herreise gesehen und den ihm die Vettern geschildert hatten. Und dort saß der Großvater, ganz so, wie Vetter Lorenz gesagt hatte. Den Rücken an das Gemäuer gelehnt, schaute er, vom hellen Sonnenschein beschienen, dem blauen, sonnigen Himmel entgegen. Schneeweißes Haar bedeckte ihm das unbeschattete Haupt, und ein dichter weißer Bart fiel ihm auf die Brust herunter. Er sah so friedlich aus da unten. Vinzi eilte bergan. Noch eine Biegung der Straße, und gerade vor ihm lag nun das leuchtende rote Feld. Er kletterte zur Rechten über die Straßenwand und ging hinein, mitten hinein in das grüne Laub, das über und über mit rot glühenden Alpenrosen bedeckt war. Weithin über den ganzen Berghang, soweit er schauen konnte, sah er die dunkelroten Rosen. »Oh, wie schön! Oh, wie schön!« sagte Vinzi einmal ums andere vor sich hin. Ganz sachte ging er noch ein wenig weiter, dort war ein freies Plätzchen, wo er keinen Strauch knicken würde. Da setzte er sich hin, mitten unter die Blumen hinein und schaute in stiller Wonne nach der wunderbaren Herrlichkeit, die ihn umgab. Wohl strahlte die Sonne vom wolkenlosen Himmel auf ihn nieder, aber so kühl wehte der frische Bergwind um seine Schultern, dass ihm die warmen Strahlen ganz willkommen waren. Über dem schimmernden Rosenfeld lag der Himmel dunkelblau und weithin über all den grauen Felszacken und den grünen, sonnigen Alpenhöhen. Drüben stieg der mächtige Berg mit dem weißen Schneehaupt hoch empor, und da und dort warfen die tosenden Bergbäche ihren schneeigen Schaum der leuchtenden Sonne entgegen, so daß er in allen Farben schimmerte. Vinzi musste lange dagesessen und geträumt haben. Plötzlich bemerkte er, daß jetzt die Sonne fast gerade über seinem Kopfe stand, es musste gleich Mittag sein. Erschrocken sprang er auf, rannte in hohen Sätzen über das Blumenfeld, womöglich den Fuß so niedersetzend, dass er kein Röslein knickte, dann in hohem Sprunge auf die Straße hinunter, quer über diese hin und in vollem Lauf auf der anderen Seite den Wiesenhang hinab, dem alten Turm zu. Da stand Vinzi schon gerade vor dem Großvater, der noch auf seiner vor dem Winde geschützten Bank im warmen Sonnenschein saß. Vinzi musste tüchtig Atem holen, bevor er etwas sagen konnte. »Was ist's, Bub? Warum hast du's so eilig?« fragte in aller Ruhe der Großvater.
»Ich habe mich ein wenig versäumt. Ich wollte früher bei euch sein,« antwortete Vinzi, der nun seinen Atem wiedererlangt hatte. »Der schwarze Vereli hatte berichtet, ich solle heraufkommen. Ihr wolltet die Pfeife spielen hören.«
»So bist du der Bub, der die Schalmeien schnitzt und so gut darauf spielen soll?« sagte der Alte. »Das ist brav von dir, dass du zu mir kommst. Sitz hier zu mir auf das Bänklein und sag mir, wem du gehörst und woher du kommst.« Vinzi
setzte sich und berichtete, woher er sei und dass er jetzt für eine Zeit lang bei seinem Vetter Lorenz Leser wohne. »Den kenne ich«, sagte der Alte, »das ist ein braver Mann. Hat er auch nichts dawider, dass du zu mir kommst?« Vinzi sagte, dass er ihn selbst gehen geheißen und ihm befohlen hatte, hier zu bleiben, solange es dem Großvater recht sei. »So ist's recht. Dann kannst du mir schon etwas vorspielen. Aber ich meine, zuerst müssten wir unseren Imbiss nehmen.« Damit stand der Alte auf. Aber gleich besann er sich anders und setzte sich wieder behaglich auf sein Plätzchen. »Ich meine, wenn der Junge das Essen holte und der Alte sitzen bliebe, wär's nicht ungeschickt«, sagte er, den Vinzi freundlich auf die Schulter klopfend. »Geh du hier um die Ecke, mach die Haustür auf und dahinter auf dem Gesims steht alles, der Milchkrug und das Essen. Das bring hierher.« Vinzi ging und kehrte gleich mit allem Gewünschten wieder. Das wurde zwischen die beiden auf die Bank gestellt und der Großvater begann sich Käse und Brot zurechtzuschneiden und forderte Vinzi auf, dasselbe zu tun. »Und wie gefällt es dir nun auf unserem Berg?« fragte der Großvater nach einer Weile wieder. Vinzis Augen leuchteten hell auf. »Oh, hier ist es so schön! Ich weiß gar nichts Schöneres«, sagte er, noch ganz erfüllt von den Eindrücken, die er vor kurzem empfangen hatte. Der Großvater klopfte ihm wohlgefällig auf die Schulter. »Ich auch nicht, ich auch nicht«, sagte er voller Befriedigung. »Wo könnte es auch schöner sein? Wo haben Sie einen goldeneren Sonnenschein als wir hier oben und eine leichte Luft dazu, die einem mit jedem Atemzug so wohl macht, dass man's durch den ganzen Menschen spürt? Und Kraft geben Sie, diese Luft und diese Sonne. Ich kann dir's sagen, ich weiß etwas davon. Freilich jetzt hat sie bei mir nachgelassen. Gesund bin ich noch, nur nicht mehr jung. Wie alt meinst du, dass ich sei, Bub?« »Etwa 70«, rief Vinzi. »So meinst du. 70 war ich vor 20 und ein paar Jahren. Da war ich noch jung. Da hab ich's noch für nichts geachtet, mit Lasten auf dem Rücken ins Tal hinabzugehen und andere heraufzutragen. Aber jetzt geht es nicht mehr. Sie begehren auch nichts mehr von mir, die Jungen, als dass ich hier den Sommer durch alle die Buben zusammenhalte im Turm. Am Tag sind sie freilich alle auf der Herde, aber am Abend müssen sie alle heim und muss Ordnung gehalten werden. Dann muss einer da sein, der befiehlt, sonst geraten sie aneinander. Am Tag sitze ich hier im Sonnenschein und habe Zeit, für alles zu danken, was unser Herrgott in meinem langen Leben an mir getan hat. Seit ich das 90. Jahr hinter mir habe, zähle ich sie nicht mehr. Ich nehme jeden schönen Gottestag als ein schönes Geschenk an und schaue am Abend zum Himmel auf und sage von Herzen: Ich danke dir dafür, du guter Vater im Himmel, ich danke dir. Und kommt dann meine Zeit, dass ich gehen muss, so hab ich nicht weit. Sieh hinauf, ich meine, ich habe nur einen kleinen Flug zu tun, so bin ich droben. Schon darum ist's so schön hier auf dem Berg, so nah am Himmel und so frei und weithin alle Augenblicke schauen zu können, das nimmt einem die Gedanken in die Höhe und macht zum Leben und Sterben froh.« Vinzi war den Worten des Großvaters mit großer Aufmerksamkeit gefolgt. Dass er jetzt schwieg, tat dem Jungen sehr leid. Er hätte so gern noch viel davon gewusst, wie es der Großvater in seiner einsamen Wirtschaft denn mache. »Worüber hast du so streng nachzudenken?« fragte der Alte nach einer Weile des Stillschweigens. »Ich habe gedacht, wenn ihr mir nur erzählen würdet, wie ihr es dann im Winter macht, wenn die Hirtenbuben heimgehen, ob ihr dann Mutterseelen allein in dem Turm wohnt oder ob ihr dann auch fortgehen müsst, wenn es euch schon hier oben so wohl ist«, antwortete Vinzi. »Ich gehe nie mehr ins Tal hinab, seit 10 Jahren nicht mehr, und ich bin froh, dass ich nicht muss«, sagte der Alte, einen langen Zug der sonnigen Bergluft einatmend. »Ich könnt's nimmer aushalten.
So schwere Luft und so viele Menschen. Im Turm allein muss ich auch nicht wohnen. Ich habe gute Freunde hier, die Mönche droben im Hospiz.
Dort ist schon eine warme Ecke am Kamin für mich bereit, fuhr der Alte fort. Da sitze ich den Winter durch und höre manches gute Wort von den Mönchen und sehe dann und wann einen, der elend ohne ihre Hilfe zugrunde gegangen wäre und nun wieder mit frischem Mut sein Ränzlein aufladen kann. Dann höre ich auch manches, wie es drunten in der Welt zugeht, und bin froh, dem allem entronnen und hier oben zu sein.
»Das glaub ich wohl«, sagte Vinzi verständnisvoll.
»Wie wär's, wenn wir jetzt ein wenig Musik machen würden?«, fragte nach einer Pause der Großvater. Dann nahm er den leeren Krug samt Teller und Messer und schob alles unter die Bank, um so recht freien Platz zu schaffen für den einen zum Spielen, für den anderen zum Zuhören. »Was willst du am liebsten spielen?«
Vinzi hatte seine Pfeife hervorgezogen und begann eine Melodie zu spielen. Sie gefiel dem Alten, er wollte sie noch einmal hören.
Vinzi wiederholte sie. Wie er wieder zu Ende war, sagte der Großvater,
»Du hast da etwas Schönes gespielt. Ich meine, das könnte ein geistliches Lied sein.«
»Das ist es auch«, sagte Vinzi.
»Wie kommst du denn zu einem solchen Lied? So junge Buben pfeifen sonst meistens andere Töne. Wo hast du's gefunden?« wollte der Alte wissen.
»Gefunden hab ich's nicht. Ich spiele es nur dem Singen nach. Jeden Abend singt die Mutter daheim mit uns solche Lieder«, berichtete Vinzi.
»So kannst du noch mehr solche?« fragte der Alte gleich.
»Ja, ja, noch viele«, versicherte Vinzi.
»Jetzt möchte ich nur wissen, ob du mir ein Lied spielen kannst, das ich einmal gehört habe und nachher nie wieder. Das würde ich gern wieder einmal hören, aber ich kann nur noch sagen, wie es am Schluss vom Vers immer wieder hieß. Vielleicht kannst du's daran erkennen.
Oder vielleicht noch besser, wenn ihr mir ein wenig von der Weise vorsingt«, meinte Vinzi.
»Nein, nein, Bub, singen kann ich nicht mehr«, wehrte der Großvater, »aber ich will dir sagen, wie der Schluss hieß. Am Schluss von jedem Vers tönt es immer wieder wie ein Freudenchor und hieß so, »Doch das sel'ge Lied der Gnade tönet fort in Ewigkeit.«
»Das habe ich nie vergessen. Kannst du mir jetzt dieses Lied spielen?«
Vinzi hätte so gern dem Großvater gespielt, was er gern hören wollte, aber er wusste nichts von dem Liede.
»So spiel du mir nur noch eins von den deinen, die höre ich auch gern«, sagte der Großvater begütigend, als er sah, wie leid es Vinzi tat, dass er seinen Wunsch nicht erfüllen konnte. Das tat der Vinzi mit Freuden und blieb so lange dabei, ein Stücklein ums andere zu spielen, bis ein lautes Rufen und Schreien aus der Ferne anzeigte, dass die Hirtenbuben auf der Heimfahrt waren.
Vinzi stand schnell auf und sagte, es werde dem Großvater recht sein, dass er nun gehe, und dieser fand auch, nun sei es Zeit, konnte aber nicht begreifen, dass der Nachmittag so schnell hatte vergehen können.
»Du kommst doch bald wieder«, setzte er hinzu. »Sag nur, Vetter Lorenz, ich erwarte dich, und eins muss ich dir noch sagen. Du solltest unsere Buben hier auch lehren, so zu blasen, wie du kannst. So hören wir auch noch etwas, wenn du wieder fort bist.«
Vinzi sagte, er zeige ihnen alle Tage, wie man's machen müsse. Aber sie brächten die Töne nicht so recht aneinander, dass die Weisen herauskommen. Viel schneller könnten sie neue Lieder singen, als dass sie diese auf der Pfeife richtig herausbrächten.
»So lehr sie schöne Lieder singen. Du kennst ja viele. Es müssen nicht gerade lauter geistliche Gesänge sein, oder kannst du keine anderen?«
»Von Vetter Lorenz habe ich ein paar gehört, und einen neuen wüsste ich auch, wenn ich nur die Worte dazu hätte«, entgegnete Vinzi.
»Da geht's dir ja noch ärger als mir. Du vergissest deine Liedverse jetzt schon. Das ist wohl zu früh«, meinte der Großvater.
»Nein, ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie nie gehabt«,
sagte Vinzi ganz ernsthaft. »Ich weiß, wie es klingen muss, und ich wüsste schon Worte, aber zu wenige, und ich kann sie nicht zusammenbringen, dass es ein Lied gibt. Heute Morgen, als ich in den Rosen saß, habe ich alles gesehen und gesungen. Aber die Worte sind nicht recht. Wenn mir nur einer ein Lied daraus machte.« Ganz verlangend schaute Vinzi dabei zu dem Großvater auf. »Vielleicht wüsste ich einen«, sagte dieser mit Befriedigung, »dass ihm einer eingefallen war, der dem Vinzi helfen könnte. Wovon müsste denn dein Lied handeln?« »Eben von den Rosen und dem Sonnenschein darauf und dem Sonnenschein auf den Bergen und dem schäumenden Wasser und allem dem, wie es da droben ist, so schön, so schön.« Vinzis Augen funkelten im Eifer der Schilderung, denn die ganze Zeit lang hörte er inwendig immerfort die Töne, die zu seinem Liede gehörten, und fühlte sich alle Augenblicke gedrängt, sie laut herauszusingen. »So will ich alles dem Pater Silvanus berichten, dann wollen wir sehen, was er dazu sagt.« Damit drückte der Großvater Vinzi noch einmal die Hand, dann rannte dieser den Berg hinab ohne Aufenthalt, bis er am Hause des Vetters stand. Ein lautes Freudengeschrei tönte ihm vom Brunnen her entgegen, wo eben die Vettern die Abendreinigung vornahmen. Die Jungen stürzten alle drei auf ihn los und wollten wissen, was er den ganzen Tag gemacht habe, und erzählten ihm zur gleichen Zeit alle miteinander, was sich alles in dieser Zeit bei ihnen ereignet hatte. Zwischendurch zupfte ihn der Russli immer wieder vertraulich an der Jacke, um ihm etwas Besonderes zu sagen, und kam endlich dazu, seine Mitteilung anzubringen. »Ich habe keine gezwickt, den ganzen Tag, keine einzige.« Da zog Vinzi eine schöne neue Pfeife aus der Tasche und gab sie ihm. Vinzi hatte jetzt das Pfeifenschnitzen so im Griff, dass er die Pfeife heute früh mitten in den Rosen schnell zurechtgemacht hatte. Auch der Vetter Lorenz und die Base begrüßten ihn so herzlich, als wäre er ein Wiedergefundener. Und als er den Auftrag des Großvaters ausrichtete, sagte der Vetter, »Ja, ja, geh du nur so viel du willst, wenn du nur immer am Abend wieder bei uns bist.« Und die Base stimmte ein und setzte hinzu, »Mir wär's am liebsten, es gäbe gar keine Veränderung mehr mit dem Vinzi und alles bliebe für immer so, wie es ist.«